In den letzten Jahren konnten wir von Razzien, Verhaftungen und Prozessen gegen Anarchistinnen und andere Subversive hören, die wegen verschiedener Aktionen unter dem Vorwurf des Terrorismus in den USA, Chile, Spanien, Italien, Frankreich, der Tschechischen Republik und so weiter angeklagt wurden. Während der Begriff Terrorismus Bilder von Entführungen, Selbstmordanschlägen, Enthauptungen und Bombenanschlägen heraufbeschwört, ging es bei vielen dieser Fälle um wenig mehr als um Sachbeschädigungen. Es ist klar, dass Musliminnen und Menschen aus arabischen Ländern das Schlimmste erhalten haben, was der weltweite War on Terror und die von ihm ausgehende Militarisierung unser Leben bereithält. Jedoch werfen die oben genannten Fälle für uns Fragen auf, wie Terrorismus definiert wird und was Antiterrormaßnahmen für die Repression gegen Anarchistinnen und andere Bewegungen bedeuten, welche die bestehende Gesellschaftsordnung herausfordern. Akte von Vandalismus, Sabotage oder Zerstörung, ob dafür Graffiti, Brandanschläge oder Bomben verwendet werden, sind bereits illegal und diejenigen, die dafür mit Antiterrorgesetzen angeklagt werden, benutzen keine neuen illegalen Taktiken und meistens ist das Niveau dieser illegalen Aktionen nicht höher als zuvor. Solche Aktionen werden schon kriminalisiert, aber der Staat hofft, mit diesen Gesetzen Saboteure abzuschrecken und die Bewegungen zu zerstören, die hinter ihnen stehen. Bislang haben viele Anarchistinnen, die sich mit Terroranklagen konfrontiert sahen oder illegale Aktionen unterstützten, es oft zurückgewiesen, als Terroristen bezeichnet zu werden. Fürchten wir uns vor der extremen Repression und absurd langen Gefängnisstrafen oder werden wir vom Gedanken eingeschüchtert, mit den sogenannten richtigen Terroristen gleichgestellt zu werden? In unserem Vortrag beschäftigen wir uns vor allem mit der Anwendung von antiterroristischen Maßnahmen gegen innen. Wir gehen von unseren Fragen aus, wie uns dasselbe betrifft, wie sich diese Maßnahmen verändern oder ausweiten und wie wir ihnen begegnen können. Die Verbindung mit der Armeeübung Connex 15 sehen wir darin, dass dabei, wie auch beim Antiterrorismus, vom Staat eine Bedrohung skizziert wird, gegen welche mit außergewöhnlichen Mitteln vorgegangen werden muss. Diese Bedrohung ist nicht etwas, das nur von außen kommt, sondern es geht dabei auch um das Anwenden von repressiven und militärischen Instrumenten gegen Aufstände und Unruhestifter im Inneren. Antiterrorismus ist Teil eines staatlichen Diskurses, der auf die Befriedung und das Verwalten von gesellschaftlichen Widersprüchen abzielt. Aha. Ja, hier kann man einfach sehen, über was wir reden werden. Ja.
Okay, so today it's been 14 years since the Twin Towers were attacked in New York and George W. Bush officially declared the global war on terror. But we are still living with what seems to be a never-ending war. To assume that the war on terror has been a failure assumes that it had a concrete objective that it could have reached. What it has done is it succeeded in creating an enemy that is nowhere and everywhere at the same time, not contained by borders, and producing the need for the so-called democracies around the world to unite against this threat of terrorism. The US and NATO led wars and airstrikes in Iraq, Afghanistan, Pakistan, the Philippines, Somalia, Mali, Yemen, etc., have all been carried out in the name of the war on terror, while behind the scenes, unknown numbers of disappearances and imprisonment, DNA collection, widespread surveillance, and complex information databases allow the expansion of international investigations and cooperations between different militaries and security agencies. Over the years, the development of the war on terror has gone from massive bombing campaigns to a much more sophisticated high-tech war that started to blend the fear around the enemy and new forms of surveillance, policing, and military tactics into our everyday realities at home. The most obvious result of the war on terror is obviously the deadly military responses in these various countries focused around Islamic terrorism, but we're seeing now that they're not only targeting these indefinite terrorist threats, but also training for these hypothetical threats of uprisings, which we're seeing right now in Switzerland, and it's also described in the NATO operations in the year 2020, that NATO is outlining its plan to intervene in potential urban uprisings. So adding to the exploitation and repression that's being caused by the various crises around the world that the rulers are imposing on us, the state's further militarization and focus on combating people within their borders makes it evident how far they're willing to go to hold on to their power. They're investing more resources and technology into securing their wealth and dominance militaristically. So what we're going to talk about a bit today is that we think it's important to note that it's not just a military intervention that this war on terror includes, it's also how they're creating strategies for states to deal with the enemies within their populations by using anti-terrorism laws. We see these anti-terrorism efforts as an enhancement in the state's ability to carry out widespread surveillance, intensified repression, and a reinvented attempt to deter people from resisting the state's supremacy. Turning someone who defies the state or commits an illegal act into a terrorist creates a state of exception where the state can basically go outside what's normally considered their democratic legal system and create longer investigations or more widespread investigations, arrest people in ways that normally wouldn't be considered legal, and much longer punishments. So creating these anti-terrorism laws makes it possible for them to go outside what would be considered democratic and at the same time make the normal population feel safer because they're being protected from the terrorists and also protecting them from the idea that they could face this kind of repression because this is some kind of extreme situation where the terrorists have gone so far beyond the law that they kind of deserve this special treatment. And any kind of idea of democratic rights that the state supposedly gives its citizens are further taken away, even further than what's denied what the state considers a normal criminal. It creates a large amount of vagueness in legal systems and amplifies its characteristic repression of anything that opposes it. We recognize that modern anti-terrorism isn't the beginning of state repression. We just think it further legitimizes militarization within state borders and makes it possible to turn its residents into enemy combatants in the context of democracy. Now, we're talking mostly about militarization, but it's important to note that at the same time that the military is being trained to play the role of the police by repressing uprisings, the police is also being militarized and trained to use military equipment and military-style tactics. So these are pictures from Ferguson, which is kind of an obvious example of how far the police can be militarized. These are actual local police with military equipment, automatic rifles. They have here a mine-resistant armored vehicle. And even in the US, which is well known for its repression, these images were quite shocking for people to see the police on the streets looking exactly like military. But we can see in Europe that if you've been to a demo in recent years, that this progression is also happening here, maybe not to this extreme, but moving more into military style policing.
Okay, ich werde jetzt so ein bisschen was erzählen darüber, woher das dieser Terrorismusbegriff eigentlich kommt. Zuerst ein bisschen historisch und danach, was heute Terrorismus ist und wer das eigentlich definiert. Das Wort Terror kommt vom lateinischen Wort Terror, was Furcht oder Schrecken bedeutet. Politisch geprägt wurde der Begriff von den Vordenkern des Liberalismus als eine dem Staat zugeschriebene legitime Aktion. Für den englischen Staatstheoretiker aus dem 17. Jahrhundert, Thomas Hobbes, war der Terror of Legal Punishment, also der Schrecken gesetzlicher Bestrafung, eine notwendige Voraussetzung des Staatswesens, um seine Interessen durchzusetzen. Nach der Französischen Revolution 1789 war die Terrorherrschaft in den Jahren 1793 und 94 ein von den Jakobinern unter Maximilien Robespierre ausgerufenes Machtmittel, um sogenannte Feinde der Revolution zu beseitigen. Hier fielen ungefähr 35.000 bis 40.000 Menschen zum Opfer. Dabei wurden nicht nur Royalisten hingerichtet, sondern es wurden alle verfolgt, die mit dem Verlauf der Revolution nicht einverstanden waren oder teilweise auf radikalere Ansichten als Jakobiner vertraten. Ungefähr 50% der Hingerichteten waren Bauern und Arbeiter. Robespierre rechtfertigte den Terror ideologisch in einer Rede so: In einem Tugendstaat ist das Volk durch Vernunft zu leiten und die Feinde des Volkes durch Terror zu beherrschen. Der Terror ist nichts anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit. Sie ist also Ausfluss der Tugend. Sie ist weniger ein besonderes Prinzip als die Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie in seiner Anwendung auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. Terror war also ursprünglich ein vom Staat angewandtes Mittel, um seine Feinde auszuschalten oder eine gewünschte Ordnung wiederherzustellen. Der Terror versuchte von oben nach unten durch Schrecken vor der Bestrafung seine Interessen durchzusetzen. Die Bedeutung des Begriffs war damals eher positiv besetzt. Eine Änderung oder fast schon eine Umkehr des Begriffs findet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts statt, wobei die damalige Definition der heutigen ziemlich nahe kommt. In Europa, Russland und den USA verübten in dieser Zeit vor allem Anarchistinnen viele Attentate und Bombenanschläge auf Könige, Staatsoberhäupter, Richter, industrielle, staatstragende Institutionen oder die Bourgeoisie allgemein. In dieser Phase werden diese Revolutionäre als Terroristen bezeichnet und verfolgt. In verschiedenen Staaten werden Gesetze verabschiedet, um diese Personen und die Bewegungen, von denen sie Teil sind, zu zerschlagen. In Frankreich werden beispielsweise zwischen 1883 und 1884 die sogenannten abscheulichen Gesetze eingeführt, die darauf abzielen, die anarchistische Presse zu verbieten und Personen, die solche Aktionen der Propaganda der Tat durchführten, unterstützten oder öffentlich verteidigten, um diese Personen einzusperren oder hinzurichten. Diese Gesetze kann man als die ersten Antiterrormaßnahmen bezeichnen. Als der erste Terroranschlag in der Schweiz gilt übrigens die Ermordung der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, auch bekannt als Sissi, durch den Anarchisten Luigi Leggeni. Was ist heute Terrorismus und wer definiert das denn eigentlich? Wenn man einen Blick auf die Definitionen des Terrorismus in den Antiterrorgesetzen verschiedener Länder wirft, wird schnell klar, dass es keine einheitliche Definition gibt. Und selbst in diesen spezifischen Gesetzen kann man die Begriffsbestimmung bestenfalls als schwammig bezeichnen. Um uns das ein bisschen zu veranschaulichen, können wir die Definition eines terroristischen Aktes der Schweizer Regierung betrachten. Terrorismus ist der vorsätzliche Angriff auf Zivilisten oder ziviles Eigentum mit dem Ziel, die Bevölkerung einzuschüchtern oder einen Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen. Was sollen wir darunter verstehen? Bombenanschläge auf vollbesetzte Pendlerzüge oder Flugzeugentführungen mit dem Ziel, den Staat zu irgendwas zu zwingen? Oder vielleicht auch das Einschlagen von Fensterscheiben eines Unternehmens, welches sich an Ausschaffen beteiligt, die auch vom Staat angeordnet werden? Oder eine militante Demonstration gegen Gentrifizierung und die massive Präsenz der Bullen in einem Quartier der Stadt? Und wer definiert hier, ob sich die Bevölkerung eingeschüchtert fühlt? Auch mit dem Ziel, den Teufel hier an die Wand zu malen, müssen wir zugeben, dass die Schweiz momentan noch keine spezifischen Antiterrorgesetze hat und daher solche auch nicht auf subversive Bewegungen anwenden kann. Die Arbeit des Geheimdienstes oder der Extremismusabteilung der Polizei behindert dies nur teilweise. Und wenn wir uns die Situation in diversen Ländern Europas vergegenwärtigen, ist offensichtlich, dass es dort zur Normalität gehört, Terrorparagraphen auch auf jene anzuwenden, die entschlossen Widerstand leisten gegen die Unterdrückung und Kontrolle unserer Leben. Wer Terrorist ist und wer nicht, wird von denen bestimmt, die die Macht haben, über die Definition von Begriffen zu bestimmen. Jene, die auf die Propagandamaschinerie der Medien Zugriff haben, das sind der Staat und diejenigen, deren wirtschaftliche Interesse er vertritt. Die Bedeutung von Terrorismus näher einzugrenzen, macht für den Staat keinen Sinn, denn je nach Bedrohungslage muss sich die Anwendung des Begriffs ändern können. Terrorismus ist keine rechtliche Kategorie, sondern eine politische oder militärische. Terrorist bezeichnet den Feind des Staates, des Systems oder der Gesellschaft, der sich nicht in den herrschenden Diskurs einbinden lässt, gegen den man nicht vorgehen kann, indem man die normalen Gesetze anwendet oder dem die Rechte des Bürgers nicht zustimmen. Deshalb ist in allen Antiterrorgesetzen eine enorme Erweiterung der Befugnisse der Polizei, der Richter und der Geheimdienste enthalten. Und des Weiteren wird mit dieser militärischen Logik seit jeher jegliches extra legales Vorgehen gegen vermeintliche Terroristen gerechtfertigt. Erinnert sei beispielsweise an Folterungen oder das Töten durch Drohnen. Ein Terrorist ist nicht eine Person, die eine Straftat verübt hat und darum bestraft werden muss, sondern ein zu eliminierender Feind.
So we won't be going into detail on the emergence of different anti-terrorism policies in different countries, but we want to briefly portray how we think that the anti-terror laws or how the term terrorism has changed, in our opinion. The first modern anti-terror laws in Europe were enforced in the 70s in response to revolutionary or separatist groups, normally that were using arms. Examples here would be RAF in Germany, the Red Brigades in Italy, or ADA in Spain. The designation of terrorists, however, was reserved for people or organized groups who were using firearms or explosives, targeted assassinations against representative state or capital, or attacking symbols and infrastructure of the rulers using bombs. Hijacking, kidnapping, and sometimes attacks that targeted civilians were carried out, and these are obviously more what people think of when they think of terrorism. The majority of these groups had larger movements behind them which wanted to radically change the situation, however, and the states felt rightfully threatened by their monopoly on violence and the size of the movements that were supporting some of these groups. However, the situation we find ourselves in now, we would say that there are almost no such armed revolutionary groups in our context, and large protest movements, if they exist, normally disappear again after a very short lifespan. And they mostly focus on particular aspects of power and want to achieve changes in policy, rarely putting the whole system of government into question. Even though we're not seeing the same situation as we saw in the 70s and 80s, we see that after 9/11, anti-terror laws have been extended and increasingly being applied to various movements. Many of the people that have been charged are mostly being charged for property damage, arson, and really minor attacks by explosive devices. Like I said, not at the scale that we saw in the 70s and 80s. We know that every government has known how they can take forceful action against those who radically question their authority. And we really don't want to make this distinction between, yeah, those were real terrorists and now they aren't actually terrorists. We're going to discuss it a bit more why, but we don't want to fall into this rhetoric. And at the same time, we want to consider the possibilities and the extension of this form of repression to find some more clarity about what it means for us and why this social discourse is being used to maintain power at this time. And we're going to use two examples, one from the US, which is Operation Backfire, and Operations Pandora and Piñata that took place in Spain, to kind of examine a bit how these anti-terror laws are being used right now.
Okay, ich sage so ein bisschen was zu diesen Operationen Pandora und Piñata im spanischen Staat. Das waren sogenannte Antiterroroperationen. Am 16. Dezember 2014 und am 30. März 2015 führten verschiedene Einheiten der spanischen Polizei in diversen Städten, in unzähligen Wohnungen, besetzten Häusern und anarchistischen Zentren Hausdurchsuchungen durch. Orchestriert wurden die Operationen von der Audiencia Nacional, einem Sondergerichtshof, der für die Terrorismusbekämpfung zuständig ist. Während sich die Operation Pandora vor allem auf Barcelona konzentrierte, lag der Fokus der Operation Piñata auf Razzien in Madrid. Insgesamt wird gegen 27 Personen ermittelt, Teil einer kriminellen Organisation anarchistischer Natur mit terroristischen Zielen zu sein. Viele von ihnen verbrachten mehrere Monate in Untersuchungshaft. Unter Isolationsbedingungen in Spanien ist es das FIES-Regime im Knast. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden alle Verhafteten unter Auflagen aus den Knästen entlassen. Sie sind alle einer Meldepflicht bei der Staatsanwaltschaft unterworfen und einige dürfen das Land nicht verlassen. Die ihnen zur Last gelegten Taten bewegen sich mehrheitlich im Bereich der Sachbeschädigung. So geht es beispielsweise um Angriffe mit selbstgebastelten Sprengkörpern auf Bankomaten, um die Teilnahme an militanten Demonstrationen und Konfrontationen mit der Polizei und um das Einschlagen von Fensterscheiben von Banken. Der spanische Staat geht seit jeher mit großer Härte gegen Anarchistinnen vor. So gab es auch 2003 und 2007 Verfahren und teils lange Gefängnisstrafen aufgrund von Terrorismus. Und auch, es gab auch 2013 die Operation Matteo Moral, bei der es um zwei Anschläge mit kleinen Sprengkörpern gegen Kathedralen geht und wofür zwei Anarchistinnen seit November 2013 in Untersuchungshaft sitzen und die auch mit diesen neuen Operationen in Verbindung gebracht werden. Diese neueren Antiterroroperationen waren daher nicht überraschend. Vielmehr reihten sie sich ein in eine Kontinuität der Repression und der Stimmungsmache gegen subversive Bewegungen. Jedoch stellen die große geografische Dimension und die Anzahl Leute, gegen welche ermittelt wird, sicherlich eine Neuheit dar. Es ist wichtig, den Kontext zu betrachten, in welchem die Operationen stattfanden. Die Herrschenden sehen sich einer Situation der sich ausbreitenden Wirtschaftskrise gegenüber, mit hoher Arbeitslosigkeit und jetzt, indem zum Beispiel die Zwangsräumungen von Mietern zur täglichen Realität gehören. Eine Situation, in der die Bevölkerung das Vertrauen in die etablierte Politik oder die etablierten Parteien zunehmend verliert und separatistische Bewegungen einen Auftrieb gewinnen. Es ist dem Staat sehr dienlich, die Gefahr eines inneren Feindes zur Hand zu haben, um einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen und gleichzeitig Bewegungen zu schwächen, die sich mit einer Unversöhnlichkeit ihm gegenüberstellen. Abgesehen von einer langen historischen Tradition ist es Anarchistinnen gelungen, neben Eigeninitiativen sich auch in den größeren sozialen Bewegungen der letzten Jahre einzubringen und ihre Ideen und Methoden zu verbreiten. Auf Reaktion auf solche Bewegungen wurde das Gesetz zur Sicherheit der Bürger geschaffen, welche das Versammlungsrecht stark einschränkt und schon kleinste Vergehen wie beispielsweise der Aufruf zu einer illegalen Demonstration mit hohen Geldbußen bestraft. Gleichzeitig wurden neben einer Medienkampagne gegen anarchistische Terroristen die Terrorismusgesetze reformiert. Als terroristische Gruppe gilt, was aus, Zitat, mehr als zwei Personen besteht, mit einem dauerhaften oder unbegrenzten Charakter, in der Aufgaben oder Funktionen verteilt werden, um die konstitutionelle Ordnung zu untergraben oder den öffentlichen Frieden ernsthaft zu stören. Nachdem die ETA 2012 den bewaffneten Kampf eingestellt hatte, wurde der Fokus dieser Antiterrorgesetze vielmehr auf unstrukturierte, informelle Gruppen gelegt, die nicht den traditionellen hierarchischen Organisationsformen entsprechen und denen Terrorismus niedriger Intensität angelastet wird. Zudem geht es nicht nur um bereits begangene Taten, sondern um eine gewisse Ideologie, eine gewisse Art, sich zu organisieren, die möglicherweise zu terroristischen Aktionen führen könnte. Schlussendlich sollen solche Antiterroroperationen nicht nur die angeklagten Personen bestrafen, sondern sie nehmen eine ganze Bewegung mit ihrer Praxis von direkten Aktionen, dem Besetzen von Häusern und kollektivem Organisieren ins Visier, die sich nicht in ihre Logik von Demokratie und Kapitalismus integrieren lässt. Außerdem haben sie einen präventiven Charakter. Es sollen Leute abgeschreckt und Maßnahmen wie eine zunehmende Überwachung gerechtfertigt werden. Zuletzt ist es wichtig hervorzuheben, dass diejenigen, welche mit der Bezeichnung als Terroristen gebrandmarkt werden, von anderen Menschen und Bewegungen isoliert werden sollen.
So, there are several anti-terrorism cases that I could highlight in the US, unfortunately, but I'm going to be looking at Operation Backfire, which is one of the more well-known cases under what's considered the Green Scare, which is a concentrated effort of the authorities to suppress the environmental and animal liberation movements in the US. When we had our discussions around our texts, we talked a lot about how repression has existed before these anti-terrorism laws. So I wanted to first point out two examples of how the US government was able to use military-style repression on resistance movements long before 9/11 or the passing of the anti-terrorism laws. The first case is the Kent State shooting. So on May 1st, 1970, 500 students at Kent State University protested Nixon's decision to go into Cambodia as a military incursion. And after the protest, a riot occurred in town, leading to bricks being thrown at police, fire set, and bank windows being smashed. And the mayor of Kent declared an emergency situation, and the police used tear gas to disperse the crowd. And then 3 days later, they decided to organize a bigger demonstration on May 4th. And somehow the police and the mayor started spreading rumors that there were going to be revolutionaries at Kent, which justified the police calling in the Ohio National Guard. And after trying to ban the protests, tell people that it wasn't going to happen, people started gathering on the lawn, and the National Guard was deployed, and they killed 4 students and 9 were wounded. And there were really horrible images of this, of this National Guard going in, and it was completely unarmed, demonstration at a university, which shocked people. And they were able to do it justifying that there were going to be revolutionaries that were going to start a bigger movement against the military. The second example is in the 80s, there was a community which actually still exists, and many of its members are still in prison, called MOVE, and the Philadelphia police decided that it was a terrorist organization. It was a black liberation organization. They also focused a lot on animal and earth liberation. And after the police trying to enter the neighborhood, they had basically organized an entire neighborhood in Philadelphia. Most of these houses belonged to them, where they had community gardens and different community centers. The police tried to go in on May 13th, 1985, with arrest warrants and attempted to empty one of the houses, arresting many of the MOVE members. And there was an armed standoff, so some members of MOVE shot at the police while they were having tear gas thrown into their houses. And then the police commissioner said that the compound should be bombed, and it was, by the Pennsylvania State Police helicopter dropping 2 1-pound bombs, which were provided by the FBI. The explosions ignited a fire that burned 65 of the houses in the neighborhood, and it was because the fire department was told to let the fire burn. So basically, after they bombed, the fire department stood back and watched most of their neighborhood burn. There were people killed and many people arrested during this bombing. And these are 2 examples of how the US government doesn't need anti-terror laws to go after movements it doesn't like. But moving on to Operation Backfire. So there's a lot of context to go into before this, but I'll try to keep it really short. So in 2002, the year following what was considered one of the deadliest terrorist attacks in the US, George Bush was selling the war on terror, but the domestic terrorism chief of the FBI was really pushing this emerging terrorist threat of the Animal Liberation Front, or ALF, and the Earth Liberation Front, ELF, and referred to ALF as the most active extremist element in the US. And just to explain how, coming from the US, I was there at the time, and the irony of this war on terror and this picture of Osama bin Laden being the biggest enemy, and then you have here on the FBI's site, the top story is these eco-terrorists, and you have Osama bin Laden down at the corner there. And this was at the height of the war on terror, so it's kind of absurd. But prior to this, the term eco-terrorist was already being used in the 1990s to describe anti-logging activists who were sabotaging logging efforts in the northwestern US. And they were using a tactic called tree spiking, which has the potential to injure people, but wasn't intended to. And the Oregon senator encouraged President Bush to pass stricter laws to repress what he considered terrorists of Earth First who were participating in protests and these direct actions threatening the economic interests of the logging industry. This label encouraged a shift from persecuting eco-activists after they committed an illegal action to counterterrorism measures that produced outsized federal investigations to go after several year-old ALF and ELF actions and demonize those potentially willing to carry out such actions in the future. So after 9/11, you had many of these old cases open back up because many police departments had a lot of funding for anti-terrorism, and some of them even got special anti-terrorism units within the police forces. And in the Northwest, they decided to go after cases that they hadn't been able to solve in the past. And Operation Backfire was the name of the FBI-led operation beginning in 2004, which pulled together various dead-end police investigations across many different states for actions that had taken place between 1996 and 2001 that were labeled as eco-terrorism. These actions were for charges including arson, the use of destructive devices, and the destruction of an energy facility for 20 different actions between that time. The actions falling under Operation Backfire were targeting companies and sites that were contributing to environmental destruction, and none of these actions ever caused any injuries or deaths, but amounted to an estimated $80 million of property damage. So although the people in this case were charged with the illegal actions, their charges came with terrorism enhancement, which was a special thing that was created, which doesn't create a new crime of terrorism, but allows the judge to sentence much longer sentences and stricter punishments for the so-called crimes. So for one of the people in Operation Backfire that had to serve out the terrorism enhancement, Daniel McGowan, this meant that he spent most of his prison time in isolation and in a communication management unit, which was created around 9/11 to strictly limit the communication you had while you were in prison. This mean often he didn't have books, he couldn't receive letters, he had really limited visits, and none of his visits were allowed contact, so when people came to visit him, he was behind a wall, and he couldn't touch them or hug them or anything. So in 2005 and 2006, the FBI and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives went across the country to arrest those found guilty in Operation Backfire, and it was later found out that one of the people found in the case, Jason Ferguson, had been convinced and paid to cooperate in the investigation by the FBI. Without his help, they had really no evidence. Prior to the trials, while they were still held in custody, the 18 people that were charged in this case had all of them actually had claimed to be innocent. But then they faced multiple life sentences in prison. Two of the cases, they had life in prison plus 1,115 years, which is absurd. I think life in prison pretty much covers it, but...
What?
So what this meant was, unlike a lot of other actions that had happened before this, they had been tried as terrorists, and they had added up the charges for each thing. So you had maybe 5 years for arson, for setting something on fire, plus you had 10 years for having an explosive device, plus you had this, and they added them all up, so at the end you had 1,000 years. And through these excessive charges, the authorities were able to push plea deals to reduce their sentences, so this means they asked them to cooperate. At the beginning, they had the option of cooperating with authorities and helping them find the other people, because at this time, it was years later, and most of them had spread out across the country, and they were no longer active in ELF. So they asked them to cooperate, and many of them did. So some of them were able to enter non-cooperating plea deals, which means they no longer said that they were innocent, they admitted to their guilt, but they didn't report on the other people's actions. So two people wanted, in relation to this case, you can see there were four, but now there are two, are still in hiding and considered international fugitives by the FBI. And unfortunately, one of them, William Rogers, committed suicide in jail a couple days after he was arrested. And he was kind of considered to be the head of this group. And he was much older than the others, so I think he was quite scared of how he was going to be sentenced and the repression he was facing. So some of the things that I assume from this case, we can't be 100% sure, was that these terrorism charges made it much easier for the state to carry out a huge federal investigation that they wouldn't have been able to carry out before. Like, none of these police investigations had led anywhere, but with the help of the FBI and pulling resources together from the federal government, they were able to go on a cross-country search and to pull all the information from the different police departments together, which wasn't possible before. They were kind of each acting in relation to each action. The other thing it did that was, it probably contributed to so many of those accused collaborating with authorities and giving information that wouldn't have been found out otherwise. And out of fear of unknown and extreme consequences, like they were some of the first people facing charges like this around this kind of action. Others went on the run, or in the case of William Rogers, he committed suicide under this repression. And although this repression was overwhelming, we also learned that the extreme repression that the government was trying to carry out actually wasn't carried out in the end. Most of them received sentences between 1 and 6 years, and the one of them that cooperated and actually gave information had the highest sentence. So that's a good lesson not to be a snitch. It doesn't help you. We can't really say what would have happened if the others wouldn't have cooperated entering the plea agreements, because pretty much everybody entered their own agreements to confess their guilt in the crimes. So yeah, it's hard to know what the sentences would have looked like if they would have really maintained not cooperating at all. But what we learned is that these terrorism charges sent a clear message that anyone involved in campaigns, actions, or organizations that were considered radically defending an environmental cause or animal liberation would be, yeah, committed to this terrorism label and subjected to overarching surveillance, police and FBI harassment, and that the state would attempt to do anything to ruin the rest of their lives.
No.
Okay. Yeah, so that's Operation Backfire. So there are a lot of cases which we won't go into. Unfortunately, left out the cases in Italy and Greece, which they have many cases right now with terrorism. But just to have a brief overview that it's not just Spain and the US. We have in the Czech Republic right now, Operation Felix, which began in April. 11 people were detained. They're being accused of being members of the network of revolutionary cells. The one action is the burning of a police car, and they're considering it a terrorist organization for this action. They've gone to all the various squats around the Czech Republic, info shops. They're arresting people. Most of the people that have been taken in have been released without charges. Yeah, it's an example of how they're able to just use this terrorism label to just go round up people without any suspicion. In Belgium, there have been quite a few cases. Two of the bigger ones were Operation Ashes and Operation Kvali. And this was the same thing. The anti-terrorism units of the police went into different houses and info shops and squats and brought people in. Many of the people also being released without charges, and they were being charged with incitement to commit terrorist acts and participation in a terrorist organization. And then we have the case of the Tarnac 9 in France, where around 20 people were arrested in 2008, and they were charged with criminal association for the purposes of terrorist activity. The terrorism charges have been dropped now, but...
Nope, they're on again.
Yeah, now they're on again. They've been dropped and back on, and you could see, I don't know if anybody's seen the images, but how they went in and the fear that was produced by calling this a terrorist operation. And I think that, yeah, in the US, I mean, the case of Operation Backfire is an example. of how they can use it to actually go after certain actions, but many of the anti-terror cases around the Green Scare have been really absurd. Basically, anybody who's involved in animal liberation or earth liberation movements has kind of fallen under this surveillance and harassment. People have gotten terrorist charges for writing messages in chalk on the sidewalk of an animal testing lab. And so, yeah, we use these two cases where there are actual charges, but we also see that these anti-terrorism laws are being used to kind of just bring people in, we call it witch hunts, bring people in, question them, see who they're associating with, see if they can get them to cooperate, and then many times releasing them. Yeah, and now we'll move to the situation in Switzerland now.
In der Schweiz ist das, das alles ein bisschen anders aus, aber ich glaube, so gewisse so Entwicklungen kann man sicher auch so sehen. Am 1. Januar 2015 hat die Schweiz Al-Qaida und den Islamischen Staat in einer Notverordnung, die bis 2018 reicht, verboten. Abgesehen von Verboten von spezifischen Gruppen ist die Schweizer Regierung langsamer zum Einführen von allumfassenden Antiterrorismusgesetzen als andere Länder in Europa, obwohl sie sich immer diese Option offen halten. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport sagte in ihrem Lagebericht Sicherheit Schweiz 2015, dass eine längerfristige Regelung zum Verbot terroristischer Gruppen in Erwägung gezogen wird. Die Bedeutung dessen ist undeutlich und wir sind unsicher, wie vage es bleiben wird, wenn ein Gesetz formuliert wird. Jedes Jahr spricht der Lagebericht von Linksextremismus und macht bis jetzt nicht den Sprung dazu, etwas als Linksterrorismus zu bezeichnen. Besteht aber darauf, dass das Potenzial für Gewalt anhält. Falls ein Antiterrorgesetz beschlossen würde und weil sie zugeben, Schwierigkeiten damit zu haben, Terrorismus zu definieren, wäre es klar, dass, Zitat, die Unterscheidung zwischen Terrorismus und gewalttätigem Extremismus, ob politisch oder religiös motiviert, undeutlich ist. In der Schweiz sind für die Terrorismusbekämpfung und den sogenannten Gewaltextremismus verschiedene Organe verantwortlich. Der Nachrichtendienst des Bundes, also der Geheimdienst, übernimmt präventive Aufgaben und erstellt Lageanalysen. Für die Strafverfolgung ist die Bundesanwaltschaft und die Bundespolizei FEDPOL zuständig. Die Bundespolizei unterstützt auch die kantonalen Polizeistellen in ihren Ermittlungen und führt Schulungen zu Observationen und Überwachung durch. Momentan werden im Schweizer Parlament zwei Gesetze ausgearbeitet, die mit Antiterrormaßnahmen in Verbindung gebracht werden können. Zum einen geht es um eine Revision des BÜPF, des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Dabei sollen beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung von 6 auf 12 Monate verlängert oder der Einsatz von Staatstrojanern und IMSI-Catchern gesetzlich geregelt werden. IMSI-Catchern, das sind so Geräte, die eigentlich sich als Funkzelle ausgeben, wo die Handys, die in der Nähe sind, sich da eigentlich einloggen und wo man nachher sehen kann, wer irgendwie mit dem Handy da in dieser Region unterwegs war. Die Behörden setzen diese Mittel jedoch bereits ein. Mit der Gesetzesrevision sollen nur klare rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Das BÜPF regelt die Überwachungsmaßnahmen im Falle von bereits begangenen Straftaten. Zum anderen wird für die präventive Abwehr von Gefahren das neue Nachrichtendienstgesetz ausgearbeitet. Es soll die legalen Möglichkeiten des Geheimdienstes massiv erweitern. Dabei geht es, wie im BÜPF, auch um die Überwachung der Kommunikation, aber auch um das Eindringen in Privaträume oder den Einsatz von Drohnen zur Informationsbeschaffung. Im Moment sieht es so aus, dass diese zwei Gesetze, abgesehen von kleineren Korrekturen, vom Parlament beschlossen werden. Es ist auch hier eigentlich so einer der Hauptgründe, wo damit argumentiert wird, für diese Gesetze, also diese Gesetze zu erlassen, ist auch immer der Terrorismus und die sich veränderte Situation, auf die die Schweiz angemessen reagieren können muss. Die Schweiz preist sich selber als einen sicheren Hafen an, wo die weltweite Bourgeoisie ihre finanzielle Beute mit Zinsen sicher unterbringen kann, wo die großen Unternehmen und internationalen Organisationen auf Geländen an Seeufern residieren und versichert gleichzeitig ihre Bevölkerung, dass ihr Reichtum von ihrer Neutralität herrührt. Würden Sie zugeben, dass es Leute gibt, die den Willen oder die Mittel haben, terroristische Akte zu begehen, wäre das ein Eingeständnis, dass es Menschen in dieser Nation leben, die nicht denken, dass es demokratische Antworten auf ihre Probleme gibt oder dass Menschen von außerhalb ihren Wohlstand angreifen könnten. Es war bisher nicht im Interesse der Regierenden, konkrete Behauptungen von Terrorismus zu formulieren, oder zumindest fast nicht. Was aber nicht heißen soll, dass sie nicht jederzeit zu antiterroristischen Maßnahmen greifen würden, wenn sie es als nötig empfinden. Jedoch ist es weniger wahrscheinlich, dass sie eine potenzielle Gefahr des Terrorismus aufbauschen, solange der Mythos der totalen Sicherheit nützlicher und profitabler ist. Bis jetzt trainiert die Armee für mögliche terroristische Attacken oder Aufstände und der Nachrichtendienst warnt von einer potenziellen Eskalationsgefahr durch extremistische Gruppen. Indem sie sich einerseits auf das Militär verlassen und gleichzeitig die Karte der Neutralität ausspielen, bleiben sie der Mehrdeutigkeit der Antiterrorstrategien treu. Das ist von einer dieser Übungen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die so ähnlich sind wie Connex 15.
Nein, it's from it's from the last one. What's it called? Some of our reflections around this new situation. This is our opinion, and I think we're definitely at the beginning of reflecting on what this means for different movements and what this situation will come to. But what we think is that anti-terrorism isn't producing unprecedented levels of oppression, or that it's taking away certain freedoms that we had in the past. However, with new technological possibilities for surveillance and more sophisticated forms of control, it's normal that the repression is developing into new realms. We see ourselves in a time of crisis and a restructuring of capitalism, and we think that they see this as an efficient way to manage the antagonisms between democracy and managing this crisis and transformation. We think that this repression is a result of not accepting radical criticisms or attacks against the prevailing conditions. And we see it as a response to the questions and needs of the ruling class at the present. It allows them, but it's not in spite of, democracy and the rule of law to maintain the myth of social peace while waging war from within. On the other hand, it justifies the wars for resources and territorial claims against the outside, and we're well aware that it shows its face in different ways in different places in the world. I don't think I see this as them really fearing losing their positions, people in power at this point, but they're definitely preparing for anything. And anti-terrorism on the legislative level justifies this preventative measures against terrorists, at the same time monitoring and scaring the entire population. On the psychological level, it's meant to deter potential terrorists and spread fear among the public at the same time. We see it as the ideal enemy and nightmare. And at the same time, it being at any place, at any time, you can never win against it. So it's kind of the perfect enemy if you want to continue war into infinity. So we're reflecting on this, and we're interested in people's questions or reflections on it as well. I think it's important to say that the ability to be suddenly called a terrorist and threatened with really long prison terms or repression is something that does provoke the desired effect in many people that we've seen charged with these cases, and also for us as well. But we really don't want to fall into a democratic outrage complaining that these measures are inappropriate and opposed to the rule of law. We don't want to rely on the rights of the state, because we don't think that we'll ever have freedom in this society to create a life that we want. And we do want to undermine the constitutional order and disrupt the so-called public peace that they're carrying out. And we don't want to be integrated into this hypocritical discourse of democracy and participation. So in a way, I guess we are enemies of this state and of capitalist relations. So if that makes us terrorists, then yeah, maybe we're terrorists. I don't know. So we're open for discussion. If there's anything that somebody wants to ask about specific cases, or if anybody has questions.